18. November 2024 und es ist wieder Zeit für Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Und damit ein herzliches Willkommen von mir, Alexander Schaaf, und von meinem Kollegen Jens Buchwald.
Genau, moin aus Hamburg. Wir freuen uns, Sie wieder begrüßen zu dürfen.
Begrüßen dürfen wir auch HörerInnen in Katar. Und Dank wollen wir auch wieder aussprechen. Zunächst mal an Barış Dorsan, der uns geschrieben hat: Als Personalleiter höre ich regelmäßig Ihren Podcast und kann ihn nur weiterempfehlen. Besonders schätze ich die klare und verständliche Aufbereitung der oft komplexen arbeitsrechtlichen Themen. Die entscheidenden Punkte werden präzise und ohne unnötige Verkomplizierung erklärt, was es mir ermöglicht, die Information direkt in meinem Arbeitsalltag anzuwenden. Jede neue Folge ist für mich ein Highlight, da ich stets wertvolle Einblicke erhalte, die mir dabei helfen, auf dem neuesten Stand zu bleiben und wichtige Entwicklungen im Arbeitsrecht rechtzeitig zu erkennen. Vielen Dank an das Team und für die großartige Arbeit. Ich freue mich auf viele weitere interessante Episoden. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dorsan, von unserer Seite, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, diese freundlichen Worte an uns zu schreiben. Dann hat uns noch Timo Kratschmer geschrieben: Ein absolut gelungener Podcast, qualitativ hochwertig, kurzweilig, am Zahn der Zeit und vor allem verständlich erklärt. Vielen Dank, Herr Kratschmer, auch dafür. Und dann hat uns noch Gordon Riebe geschrieben: Ihre Podcasts sind klasse, eine Bereicherung für uns alle. Vielen, vielen Dank. Ja, an dieser Stelle wieder einmal eine Frage unserer Mandanten. Diesmal die Frage: Kann die Probezeit verlängert werden, also über 6 Monate? Oder steht hier das Kündigungsschutzgesetz entgegen, nämlich die Wartezeit von 6 Monaten? Dazu vielleicht erstmal kurz: Was bedeutet eigentlich Probezeit? Die Probezeit ist im Arbeitsvertrag geregelt und gilt nur, wenn sie im Arbeitsvertrag drinsteht. Die einzige Rechtsfolge der Probezeit ist, dass die Kündigungsfrist verkürzt wird, typischerweise auf 2 Wochen. Über 6 Monate hinaus kann die Probezeit nicht verlängert werden. Was bedeutet jetzt Wartezeit? Die Wartezeit ist im Kündigungsschutzgesetz geregelt, nämlich in § 1 Absatz 1. Und sie bedeutet, dass in den ersten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses das Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar ist und man als Arbeitgeber für eine fristgemäße Kündigung keinen Kündigungsgrund braucht. Die Wartezeit gilt auch, wenn im Arbeitsvertrag keine Probezeit vereinbart wurde. Auch die Wartezeit kann nicht verlängert werden und läuft immer nach 6 Monaten ab. Trotzdem ist es natürlich oft schwierig, in den ersten 6 Monaten zu beurteilen, ob ein Arbeitnehmer geeignet ist, die vereinbarte Tätigkeit zu erfüllen. Man würde sich deswegen natürlich gerne auch eine längere Frist zur Erprobung wünschen. Was also tun? Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis in der Wartezeit mit einer längeren Kündigungsfrist zu kündigen. Wenn in der Kündigung zugesagt wird, dass die Kündigung zurückgenommen und das Arbeitsverhältnis fortgesetzt wird, wenn sich die Leistung des Arbeitnehmers ausreichend verbessert. Ja, da ist zum Beispiel eine Kündigungsfrist von maximal 4 Monaten denkbar und so kann man dann doch eine etwas längere Erprobung als 6 Monate, also hier sogar insgesamt 10 Monate, durchführen. Diese maximale Kündigungsfrist von 4 Wochen hat das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt. Das Urteil bzw. den Link zum Urteil, den finden Sie natürlich in den Shownotes. Ja, dann kommen wir zu unserem Schwerpunktthema: fehlerhafte Gehaltsabrechnungen und die Folgen. Immer wieder werden uns Vergütungsabrechnungen vorgelegt, in denen Fehler auftreten. Fehlerhafte Lohn- und Gehaltsabrechnungen kommen aus unserer Sicht durchaus häufig vor. Dabei steigt natürlich die Fehleranzahl, je komplizierter das Vergütungssystem des Arbeitgebers ist. Wovon sprechen wir? Zum einen gibt es Fälle, in denen die Abrechnung nicht korrekt ist. Zum anderen gibt es Fälle, in denen zwar die Abrechnung korrekt ist, aber nicht die in der Abrechnung ausgewiesenen Beträge gezahlt werden. All diese Fälle wollen wir uns angucken. Zuerst guckt sich dann mein Kollege die Situation an, wie das eigentlich ist, wenn man zu wenig abrechnet als Arbeitgeber oder zu wenig zahlt und was das für Folgen hat. Dann schaue ich mir die Situation an, wie das ist, wenn man zu viel gezahlt bzw. abgerechnet hat. Und auch die Frage: Kann man möglicherweise das Geld, was man zu viel gezahlt hat, dann zurückverlangen? Auch die Frage, wie das ist, wenn zu viel Urlaub in der Gehaltsabrechnung angegeben ist, die wollen wir uns anschauen. Weiterer Punkt, den wir uns anschauen wollen, wie das ist, wenn die Sozialabgaben und die Steuern nicht korrekt abgeführt bzw. abgerechnet werden. Und zum Schluss schauen wir uns nochmal eine ganz andere Thematik an, nämlich eine datenschutzrechtliche Thematik, wie das eigentlich ist, wenn die Gehaltsabrechnung eines Arbeitnehmers nicht an ihn geht, sondern an einen ganz anderen Arbeitnehmer, was das eigentlich für Folgen nach sich ziehen kann. Ja, Das soll es zum Vorgeplänkel jetzt gewesen sein und ich übergebe dann an meinen Kollegen.
Genau so ist das. Wir schauen uns erst einmal die wichtige Praxisgruppe an. Es wird zu wenig Lohn gezahlt. Typisches Beispiel dazu, Sie als Arbeitgeber rechnen in der Lohnabrechnung einen Bruttobetrag X ab und Sie zahlen dann auch den sich aus diesem Bruttobetrag X ergebenden Nettobetrag korrekt berechnet aus. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn dieser Betrag X tatsächlich falsch war und dem Arbeitnehmer ein höherer Betrag zusteht? Um das etwas anschaulicher zu gestalten, es wurden beispielsweise 175 Stunden abgerechnet. Tatsächlich hat der Arbeitnehmer aber 180 Stunden gearbeitet. Grundsätzlich muss der Arbeitnehmer hier einen ergänzenden Lohnanspruch bzw. einen Differenzlohnanspruch von sich aus geltend machen. Wie lange hat der Mitarbeiter dazu Zeit? Grundsätzlich hat der Mitarbeiter seinen Differenzlohnanspruch innerhalb der Grenzen der regelmäßigen Verjährung von 3 Jahren geltend zu machen. Beginn der Verjährungsfrist ist allerdings erst nach Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Wenn also ein Arbeitnehmer beispielsweise Lohnansprüche aus dem November 2024 geltend machen möchte, so verjähren diese Ansprüche erst mit Ablauf des 31.12.2027. Verjährungsbeginn ist also da der 1.1.25. Das ist natürlich eine ganz schön lange Zeit. Deshalb ist es aus Arbeitgebersicht von besonderer Bedeutung, im Arbeitsvertrag gute und wirksame Ausschlussfristenregelungen aufzunehmen. Kurzum, jeder gute Arbeitsvertrag sollte eine solche Ausschlussfrist enthalten. Was ist der Inhalt solcher Ausschlussfristen? Also im Prinzip ganz einfach, beide Parteien müssen Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis innerhalb einer bestimmten Frist, die mindestens 3 Monate betragen muss, ab Fälligkeit des Anspruches in Textform gegenüber der anderen Partei geltend gemacht haben. Ansonsten verfällt dieser Anspruch. Der Zweck ist also, die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen deutlich zu verkürzen. Vorteil für Sie als Arbeitgeber, Sie erhalten schneller Rechtssicherheit und wissen, ob ein Arbeitnehmer noch Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, wie hier in unserem Beispiel, auf Differenzlohn geltend machen wird. Folgende weitere Frage, welche Arten von Ausschlussfristen gibt es denn eigentlich? Es gibt, und das ist Ihnen vielleicht aus der Praxis auch bekannt, ein- und zweistufige Ausschlussfristenregelungen. Einstufige Ausschlussfristenregelungen sehen regelmäßig nur vor, dass Ansprüche außergerichtlich gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden müssen. Zweistufige Ausschlussfristen sehen hingegen vor, dass im Falle der Ablehnung oder des Schweigens auf eine außergerichtliche Geltendmachung der Anspruch anschließend innerhalb einer weiteren Frist von 3 Monaten gerichtlich geltend zu machen ist. Was müssen Sie als Arbeitgeber bei der Gestaltung von Ausschlussfristen beachten? Wichtig ist, dass Ausschlussfristenregelungen im Arbeitsvertrag dem AGB-Recht unterliegen, dass also insbesondere der Transparenzgrundsatz eingehalten werden muss und bestimmte Arten von Ansprüchen aus der Anwendbarkeit dieser Ausschlussfrist ausgenommen werden müssen. Weiterhin müssen Sie darauf achten, dass im Rahmen der Geltendmachung die Textform ausreichend ist und keine strengere Form als die Textform vorgeschrieben wird. Gerne weise ich am Ende dieses Abschnitts auch nochmal kurz darauf hin, dass wir selbstverständlich auch Vertragsklauseln wie Ausschlussfristenregelungen überprüfen und natürlich auch erstellen. Wenn Sie Interesse an der Erstellung oder Überprüfung eines Arbeitsvertragsmusters haben, so melden Sie sich einfach gerne bei meinem Kollegen oder mir. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie wie immer in den Shownotes. Daran schließt sich die Frage an, welche Ansprüche könnte denn ein Arbeitnehmer ja weiter noch geltend machen, wenn Sie als Arbeitgeber zu wenig Geld gezahlt haben? Also zunächst einmal können da Verzugszinsansprüche auflaufen. Denkbar können auch Schadensersatzansprüche sein. Der Schaden muss aber konkret vom Arbeitnehmer dargelegt und belegt werden. Das hat in der Praxis eher eine untergeordnete Bedeutung. Denkbar kann auch sein, dass ein Arbeitnehmer eine Abmahnung ausspricht wegen nicht ordnungsgemäßer Lohnabrechnung und gegebenenfalls im Wiederholungsfall auch eine Kündigung auf den Weg bringen könnte und in diesem Zusammenhang noch weitere Schadensersatzansprüche geltend macht. Abmahnung und Kündigung seitens des Arbeitnehmers kommen in der Praxis eher selten vor und dann auch eher in Konstellationen, in denen überhaupt kein Gehalt gezahlt worden ist und das für einen längeren Zeitraum als einen Monat. Da sind wir dann auch schon bei unserer zweiten Fallgruppe. Es wird nicht nur zu wenig gezahlt, sondern es wird gar nichts gezahlt. Und in dieser Fallgruppe, dann haben wir auch nochmal zwei Untervarianten. In der Variante A, als Arbeitgeber haben Sie keine Abrechnung erteilt und auch keine Zahlung leisten können, warum auch immer. Hier muss der Arbeitnehmer den Anspruch außergerichtlich geltend machen. Er muss, sofern im Arbeitsvertrag Ausschlussfristen vereinbart worden sind, diese Ausschlussfristen einhalten. Es gelten also keine Besonderheiten im Vergleich zu dem oben Gesagten. Der Arbeitnehmer muss in diesem Fall schnell handeln. Dann kommen wir zur Variante B, zur zweiten Variante in dieser Unterfallgruppe. Es erfolgt arbeitgeberseitig keine Zahlung, aber Sie haben als Arbeitgeber eine Abrechnung erteilt, die der Arbeitnehmer erhalten hat. In diesem Fall gilt die Besonderheit, dass der Arbeitnehmer jedenfalls die erste Stufe einer zweistufigen Ausschlussfristenregelung nicht einhalten muss. Seitens der Rechtsprechung wird in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass Sie mit der Erteilung und Zuleitung einer solchen Lohnabrechnung die in der Lohnabrechnung ausgewiesene Forderung grundsätzlich streitlos stellen und deshalb es einer außergerichtlichen Geltendmachung dieser Forderung nicht bedarf. Ob die zweite Stufe einer Ausschlussfristenregelung, also die gerichtliche Geltendmachung, trotzdem weiterhin läuft, beziehungsweise ob die Forderung innerhalb der dort geregelten Fristen gerichtlich geltend gemacht werden muss, ist hingegen eine Frage des Einzelfalles. Zuletzt hatte das Bundesarbeitsgericht zum Beispiel einen Fall zu entscheiden, wo zunächst einmal eine Lohnabrechnung zugeleitet worden ist, dann wurde nicht gezahlt. Im Anschluss hat dann der Arbeitgeber die Aufrechnung mit Gegenansprüchen erklärt. Und in dem Fall hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass es keiner gerichtlichen Geltendmachung im Sinne der Ausschlussfristenregelung bedurfte. Weil durch die Aufrechnung der Arbeitgeber zu erkennen gegeben hat, dass er den ursprünglichen Zahlungsanspruch nicht bestreitet. Ganz im Gegenteil, er habe ihn in dem Fall sogar unstreitig gestellt und habe vielmehr behauptet, dass Gegenansprüche gegen diesen Anspruch des Arbeitnehmers bestünden. Mit anderen Worten, passen Sie also auf in der Konstellation, wenn Abrechnungen erteilt werden, aber keine Zahlungen erfolgen. Da kann es nämlich sein, dass Ausschlussfristenregelungen in diesem Zusammenhang nicht anwendbar sind, beziehungsweise sie sich nicht auf die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung von Ausschlussfristen berufen können. Soweit zunächst zu den Fallgruppen der zu geringen Lohn- oder Gehaltszahlung. Jetzt schauen wir uns mal die andere Seite der Medaille an. Was passiert denn, wenn zu viel gezahlt worden ist?
Wenn zu viel gezahlt worden ist, dann möchte man dieses zu viel gezahlte Geld ja möglicherweise zurückbekommen. Und das kann grundsätzlich auch zurückverlangt werden. Und der Rückzahlungsanspruch ist gegebenenfalls, wenn der Arbeitnehmer eben nicht zurückzahlt, auch gerichtlich durchsetzbar. Problematisch ist allerdings die Regelung in § 818 Absatz 3 BGB. Mit meinen eigenen Worten steht da drin, dass man einen zu viel gezahlten Betrag nicht mehr zurückzahlen muss, wenn man das Geld schon ausgegeben hat. Man nennt das juristisch auch Entreicherung. Das kann der Arbeitnehmer aber nur dann sagen, wenn er zum einen nicht wusste, dass er zu viel Geld bekommen hat, also je höher die Überzahlung, desto unwahrscheinlicher ist das, und zum anderen darf der Arbeitnehmer das Geld auch nicht für etwas ausgegeben haben, was er ohnehin hätte bezahlen müssen, zum Beispiel Miete oder Strom. Ganz wichtig: Wenn Sie vermeiden wollen, dass sich ein Arbeitnehmer im Falle der Überzahlung auf Entreicherung berufen kann, dann regeln Sie das im Arbeitsvertrag. Dieser Einwand der Entreicherung kann nämlich im Arbeitsvertrag ausgeschlossen werden. Das ist zulässig und sollten Sie tun. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Arbeitsvertrag hier und an anderen Stellen gut gemacht ist, dann kann ich nur meinem Kollegen recht geben, dann kommen Sie auf uns zu und wir gucken uns das an. Sie kennen das, ein kostenloser Erstcheck. gibt es Ihres Arbeitsvertrages und nur wenn da was geändert werden muss, würden wir Ihnen ein Angebot unterbreiten. Ja, ein weiteres Problem bei der Rückforderung von zu viel gezahlter Vergütung kann die Ausschlussfrist im Arbeitsvertrag sein. Auch darauf hatte mein Kollege ja schon hingewiesen, denn die Ausschlussfristen, die gelten auch für den Arbeitgeber. Wie ist es denn aber jetzt, wenn die Ausschlussfrist unwirksam ist? Zum Beispiel zu kurze Frist. Es wurde die Schriftform reingeschrieben. Der Mindestlohn wurde nicht ausgenommen. Kann sich dann der Arbeitgeber auf den Standpunkt stellen, dass er sich nicht an die Ausschlussfrist halten muss, weil sie unwirksam ist? Nein, kann er nicht. Die Arbeitsgerichte sind der Auffassung, dass sich der Arbeitgeber als Ersteller des Arbeitsvertrages nicht auf die Unwirksamkeit seiner eigenen Klausel berufen darf. In den Shownotes habe ich einmal eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz verlinkt, dass das auch nochmal klarstellt. Ja, und eine zweite Frage, wie ist das jetzt mit falschen Angaben zum Urlaubsanspruch in der Abrechnung? Welche rechtliche Bedeutung hat das also, wenn da eine falsche Anzahl von Urlaubstagen drinsteht? Hierzu ein kleiner Fall. Arbeitgeber und Arbeitnehmer streiten sich über die Abgeltung von Urlaub, also über die Auszahlung vom Urlaub nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Der Arbeitnehmer war beim Arbeitgeber als Tischler beschäftigt. Der Arbeitsvertrag enthielt eine wirksame Ausschlussfrist, nach der die Ansprüche innerhalb von 3 Monaten nach Fälligkeit geltend gemacht werden müssen, ansonsten verfallen sie. Der Arbeitnehmer war lange krank, weswegen er seinen Urlaub nicht nehmen konnte. Die Abrechnungen für Februar und März 2022 wiesen als Resturlaub 32 Tage aus. 2 Tage Resturlaub aus dem Vorjahr und 30 Tage aktueller Jahresurlaub. Der Arbeitnehmer kündigte dann selbst zum 30.06.2022. Erst am 9.01.2023, also länger als 6 Monate nach Ende des Arbeitsverhältnisses, klagte dann der Arbeitnehmer. Und zwar klagte er die Abgeltung von Urlaubstagen ein. Das Arbeitsgericht wies die Klage ab, weil der Anspruch aufgrund der Ausschlussfrist verfallen sei. Dagegen hat der Arbeitnehmer dann Berufung eingelegt zum Landesarbeitsgericht Köln. Und das Landesarbeitsgericht Köln hat die Berufung des Arbeitnehmers zurückgewiesen und ebenfalls darauf hingewiesen, dass der Anspruch verfallen ist. Dazu 3 Anmerkungen. Also erstens, die Urlaubsabgeltung, also die Auszahlung vom Urlaub nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses, dieser Anspruch kann verfallen. Anders als der Urlaubsanspruch an sich, also der Freistellungsanspruch. Zweitens, der Auszahlungsanspruch war zum 1.7.22 fällig geworden, also am Tag nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses und hätte nach der Ausschlussfrist spätestens am 1.10. geltend gemacht werden müssen. Die Geltendmachung mit der Klage im Januar 23 war also zu spät, sodass der Anspruch verfallen ist. Und dann, drittens, hatte der Arbeitnehmer noch die Meinung vertreten, die Geltendmachung der Ansprüche sei entbehrlich gewesen. Also die Geltendmachung der Ansprüche nach der Ausschlussfrist sei entbehrlich gewesen, da der Arbeitgeber ja mit der Angabe der Urlaubstage in den Abrechnungen bereits die Urlaubsansprüche anerkannt bzw. streitlos gestellt habe. Das Landesarbeitsgericht macht nun deutlich, dass das nicht richtig ist. Die Angabe von Urlaubstagen in einer Entgeltabrechnung stellt nämlich, so sagt das LAG, regelmäßig nur eine Wissens- und keine Willenserklärung dar. Das heißt, die Mitteilung in der Abrechnung entfaltet keine rechtliche Wirkung. Anders hätte das dann sein können, wenn in der Abrechnung ein Betrag zur Auszahlung der Urlaubstage drin gestanden hätte. Das hatte ja schon mein Kollege darauf hingewiesen. Dann gibt es tatsächlich mehrere Entscheidungen, die sagen, dass dann dieser Anspruch streitlos gestellt wird und er nicht nochmal ausdrücklich geltend gemacht werden muss. Wie ist es jetzt, wenn in der Abrechnung zu viel Urlaub ausgewiesen ist? Hat das rechtliche Auswirkungen? Nein, im Ergebnis nicht. Die Anzahl der Urlaubstage ergibt sich ja ohnehin aus dem Bundesurlaubsgesetz in Verbindung mit dem Arbeitsvertrag, kann also berechnet werden. Wie viele Tage der Arbeitnehmer genommen hat und wie viele Tage dann noch über sind, hat ohnehin der Arbeitgeber zu beweisen. Hieran ändert sich somit nichts. Kommen wir zum nächsten Thema. Wie ist das jetzt, wenn Sozialabgaben oder Steuern nicht korrekt abgeführt werden?
Ja, bei der Entgeltabrechnung, da führen Sie als Arbeitgeber für Ihre Beschäftigten Sozialversicherungsbeiträge und Steuern ab. Sind dabei dann nachträgliche Korrekturen nötig, ja, dann gelten für die beiden Rechtsbereiche unterschiedliche Regelungen. Wir schauen uns zunächst den Bereich der Sozialabgaben an. Hier sind Sie als Arbeitgeber grundsätzlich Schuldner gegenüber den Sozialversicherungsträgern. Der Arbeitnehmer hingegen, der ist nur beitragspflichtig, muss sich seine Arbeitnehmeranteile vom Lohn abziehen lassen. Als Arbeitgeber haften Sie hierbei nicht nur für die richtige Berechnung, sondern auch für die Abführung der Beiträge zur Sozialversicherung. Bei pflichtversicherten Arbeitnehmern sind also Sie allein als Arbeitgeber gegenüber den Einzugsstellen Schuldner des Gesamtsozialversicherungsbeitrages, also der Arbeitgeber und der Arbeitnehmeranteile. Vergessen Sie als Arbeitgeber den Abzug der Sozialversicherungsbeiträge vom Arbeitsentgelt oder ziehen Sie zu geringe Sozialversicherungsbeiträge ab, dürfen Sie diesen Betrag im Allgemeinen nur innerhalb der folgenden 3 Gehaltszahlungen nachträglich abziehen. Also, es zeigt sich bei den Sozialversicherungsbeiträgen bzw. den Abzügen, ist große Sorgfalt gefragt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein nachträglicher Abzug beim Arbeitnehmer nur in einem begrenzten Zeitraum möglich ist. Im Zusammenhang mit dem Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen, ja, da haben wir leider auch eine typische strafrechtliche Norm, die in diesem Zusammenhang häufiger mal ins Spiel kommt, die wir hier auch erwähnen müssen. Und zwar geht es da um den Paragraphen 266a StGB. Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt ist die unschöne Überschrift dieser Norm. Und wir wollen uns da den Absatz 1 dieser Norm einmal zusammen anschauen. Dort ist geregelt, wer als Arbeitgeber der Einzugsstelle Beiträge des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung einschließlich der Arbeitsförderung unabhängig davon, ob Arbeitsentgelt gezahlt wird, vorenthält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Paragraph 266a StGB, ja, der wird gerne umgangssprachlich auch als Sozialversicherungsbetrug bezeichnet. Juristisch präzise ausgedrückt geht es hier gerade in dem Absatz 1, den ich eben vorgetragen habe, nicht zuvorderst um die Täuschung der Sozialversicherung, sondern bereits um das Nicht-Abführen oder vereinfacht gesagt das Nicht-Zahlen von Sozialabgaben. Ganz wichtig hierbei ist, im sozialrechtlichen Sinne ist der Anspruch auf das Geld entscheidend. Die Nicht-Abführung gilt grundsätzlich als Straftat, auch dann, wenn das Arbeitsentgelt überhaupt nicht gezahlt wurde. Entsprechend des Entstehungsprinzips ist vielmehr allein entscheidend, dass das Arbeitsentgelt dem Arbeitnehmer im sozialversicherungsrechtlichen Sinne rechtmäßig zustand. Und gerade weil dieser Paragraph 266a StGB ja ausdrücklich nicht voraussetzt, dass Arbeitsentgelt gezahlt worden ist, ist diese Norm eine typische Vorinsolvenztat. Wenn Ihnen als Arbeitgeber möglicherweise finanzielle Mittel ausgehen und deshalb Löhne oder Sozialabgaben nicht gezahlt werden können, in diesem Zusammenhang muss man vorsorglich darauf hinweisen, dass es ein potenziell erheblicher Fehler auf Arbeitgeberseite sein kann, wenn die Entscheidung getroffen wird, die menschlich nachvollziehbar ist, bei den Zahlungsverpflichtungen zunächst die Gehaltszahlung der Mitarbeiter zu berücksichtigen. Das kann regelmäßig zu Strafverfahren wegen des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen führen. Die Abführung der Arbeitnehmeranteile hat regelmäßig gegenüber etwaig anderen Zahlungsverpflichtungen des Arbeitgebers immer Vorrang, so jedenfalls die aktuelle Rechtsprechung. Allgemein und um das Thema Strafbarkeit nach 266a hier abzuschließen, noch der Hinweis, dass die Strafbarkeit nach 266a StGB einschränkend voraussetzt, dass die Zahlungen überhaupt geleistet werden können. In diesen Situationen empfiehlt es sich auch dringend, rechtliche Beratung einzuholen und sich sowohl arbeitsrechtlich als auch sozialrechtlich wie auch strafrechtlich beraten zu lassen, damit hier strafrechtliche Vorwürfe insbesondere auch von vornherein ausgeschlossen werden können. Das zweite Thema, was wir in diesem Zusammenhang noch intensiv beleuchten wollen, ist das Thema Steuern bzw. die Abführung der Lohnsteuer. Sie als Arbeitgeber haften nach § 42d des Einkommensteuergesetzes für die korrekte Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer. Sie sind der sogenannte Haftungsschuldner. Werden Sie als Arbeitgeber vom Finanzamt für zu wenig einbehaltene Lohnsteuer als Schuldner in Anspruch genommen, haben Sie hier ein Rückgriffsrecht auf den Arbeitnehmer. Sie haben also Erstattungsansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer. Steuerschuldner ist nämlich stets der Arbeitnehmer selbst. Und das ist der große Unterschied zu den Sozialabgaben. Dort sind Sie als Arbeitgeber Schuldner. Bei den Steuern sind Sie in Anführungsstrichen nur Haftungsschuldner und haben entsprechende Erstattungsansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer. Im laufenden Arbeitsverhältnis ist das für Sie als Arbeitgeber noch recht komfortabel. Wenn Sie vom Finanzamt wegen zu wenig einbehaltener Lohnsteuern in Anspruch genommen werden, so können Sie sich hier entsprechend mit Einbehalten des Lohnes gegenüber dem Arbeitnehmer helfen. In dem Zusammenhang ist die Situation also relativ unproblematisch. Wie sieht es denn aber dann im beendeten Arbeitsverhältnis aus? Ja, in diesem Zusammenhang kommt es häufig zu der Frage, was passiert denn, wenn die Abfindung nicht oder falsch versteuert worden ist? Viele Kündigungsschutzprozesse und Aufhebungsverträge führen dazu, dass arbeitgeberseitig Abfindungen zu zahlen sind. Und auch diese Abfindungen können für Sie als Arbeitgeber lohnsteuerrechtliche Probleme und Risiken mit sich bringen. Der Arbeitnehmer muss die Abfindung, die Sie ihm als Arbeitgeber für den Verlust des Arbeitsplatzes zahlen, als Einkommen versteuern. Die Erhebung der Einkommensteuer, die auf die Abfindung entfällt, erfolgt wiederum über die Lohnsteuer. Zwar schuldet der Arbeitnehmer die Lohnsteuer. Sie als Arbeitgeber müssen sie aber von der Abfindung einbehalten und an das Finanzamt abführen. Und, das hatten wir eben schon ausgeführt, für den korrekten Einbehalt der Lohnsteuer haften Sie als Arbeitgeber, als Haftungsschuldner. Führen Sie nun als Arbeitgeber von der Abfindung keine Lohnsteuer ab, ja, dann kann das Finanzamt Sie unmittelbar in Anspruch nehmen, ne? Denn Arbeitnehmer und Arbeitgeber haften bekanntlich hier als Gesamtschuldner. In diesem Fall, wenn Sie vom Finanzamt auf nicht einbehaltene Lohnsteuer bei der Abfindung in Anspruch genommen werden, erhalten Sie grundsätzlich einen Erstattungsanspruch gegenüber Ihrem ehemaligen Arbeitnehmer. Hier tauchen in der Praxis regelmäßig Probleme auf. Ob Sie von Ihrem ehemaligen Arbeitnehmer das Geld auch tatsächlich zurückerlangen können, ist häufig ungewiss. Da haben wir einmal dann das, was mein Kollege eben erklärt hat, den Paragraphen 818 Absatz 3, das Thema Entreicherung. Und allgemein wird man sagen müssen, Sie sind insofern dem Insolvenzrisiko des Arbeitnehmers ausgesetzt. Also ein typisches Praxisproblem, dass der Arbeitnehmer das Geld in der Zwischenzeit, kann man vielleicht etwas überschnippisch sagen, ja, schlichtweg verjubelt hat für beispielsweise Luxusaufwendungen. Ja, und dann haben Sie als Arbeitgeber natürlich ein erhebliches Problem. Deswegen können wir nur als allgemeinen Praxistipp in diesem Zusammenhang sagen, Abfindungen sollten niemals brutto wie netto ausgezahlt werden, sondern es sollten stets die entsprechenden Lohnsteuern ordnungsgemäß abgerechnet und abgeführt werden. Auch wenn Sie von Arbeitnehmern oder Arbeitnehmervertretern unter Druck gesetzt werden und behauptet wird, Sie müssten die Abfindung vollständig auszahlen. Der Arbeitnehmer würde sich schon um die Versteuerung kümmern oder auch aus sonstigen Gründen hier zeitlicher Druck gemacht wird. Es muss, bevor hier eine Auszahlung stattfindet, sichergestellt werden, dass nur der sich nach ordnungsgemäßer Abrechnung und Abführung der Lohnsteuer ergebende Nettobetrag aus der Abfindung abgezahlt wird und nicht brutto wie netto der Nominalbetrag, der beispielsweise in einem Vergleich oder in einem Aufhebungsvertrag steht, voll ausgezahlt wird, weil sich ansonsten typischerweise das Problem, welches hier dargestellt ist, realisieren wird und Sie möglicherweise schlichtweg doppelt zahlen. Einmal die volle Abfindung brutto wie netto an den Arbeitnehmer und zusätzlich noch die nicht einbehaltenen Lohnsteuerbeiträge, die Sie dann zusätzlich noch ans Finanzamt abführen müssen. Und das sollte keinem Arbeitgeber passieren. Nachdem wir jetzt uns ausführlich über Fehler bei der Abrechnung und bei der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern unterhalten haben, wollen wir uns jetzt noch abschließend eine datenschutzrechtliche Konstellation anschauen, wo im Grunde genommen eine inhaltlich korrekte Lohnabrechnung versandt wird, aber dummerweise an den falschen Empfänger.
So machen wir das. Vorab noch eine kurze Anmerkung zu dem, was mein Kollege gesagt hat. Es gibt noch folgende Fallkonstellation, die auch immer wieder vorkommt und sehr unterschätzt wird von Arbeitgebern, nämlich die Problematik, dass Arbeitnehmer nicht in einem Arbeitsverhältnis beschäftigt werden, sondern freiberuflich als freie Mitarbeiter und sich später herausstellt, dass die sozialversicherungsrechtlich Arbeitnehmer waren. Das kann sehr, sehr teuer werden, weil dann sie möglicherweise die Sozialversicherung für viele, viele Jahre rückwirkend an die Sozialversicherung abführen müssen, und zwar beide Beiträge, das hat mein Kollege ja schon gesagt, und dann es sehr schwierig wird, das von dem Arbeitnehmer dann zurückzukriegen. Weil erstens, das hat ja mein Kollege auch schon gesagt, geht das ja nur innerhalb der nächsten drei Gehaltsabrechnungen. Und, was man nicht vergessen darf, das geht auch nur, wenn das Arbeitsverhältnis noch besteht. Wenn das nicht mehr besteht, gibt es überhaupt keine Rückforderungsansprüche mehr. Also deswegen, das sollte man auf dem Schirm haben, wenn man über die Thematik nachdenkt, Arbeitsverhältnis oder freier Mitarbeiter. Jetzt zum datenschutzrechtlichen Thema. Es kommt leider immer wieder vor, dass eine oder mehrere Gehaltsabrechnungen eines Arbeitnehmers versehentlich an einen anderen Arbeitnehmer gesendet werden. Per Post oder sogar per E-Mail. Warum ist das problematisch? Naja, die Offenlegung von personenbezogenen Daten, und das ist logischerweise eine Gehaltsabrechnung, an eine unbefugte Person, also an einen anderen Arbeitnehmer, stellt eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten dar. Und solche Verletzungen müssen grundsätzlich innerhalb von 72 Stunden an die zuständige Landesdatenschutzbehörde gemeldet werden. Das ergibt sich aus Artikel 32 DSGVO. Darüber hinaus dürfte es vermutlich auch notwendig sein, den Arbeitnehmer zu informieren, dessen Abrechnung versehentlich an einen anderen Arbeitnehmer versendet wurde. Das ergibt sich aus Artikel 33 DSGVO. Und bei solchen Datenschutzvorfällen kann es auch zu Bußgeldern durch die Landesdatenschutzbehörden kommen. Und zusätzliche Bußgelder fallen dann noch an, wenn die Behörde gar nicht oder nicht rechtzeitig über diesen Datenschutzvorfall informiert wurde. Was ist also zu tun? Na, Sie müssen Prozesse implementieren, damit solche Fehler nicht passieren können. Und wenn so etwas dann doch passiert, dann müssen Sie zumindest mal analysieren, warum das passiert ist und die Prozesse so abändern, dass das in Zukunft nicht mehr passieren kann. Und zusätzlich ist es noch wichtig, alle Mitarbeiter regelmäßig im Datenschutz zu schulen, damit die wissen, wie sie zu reagieren haben und wer wann zu informieren ist, wenn das passiert. Ansonsten ist es im Ergebnis vollkommen unrealistisch, die oben genannte Frist von 72 Stunden überhaupt einzuhalten. Ja, das soll es zu unserem heutigen Schwerpunktthema gewesen sein. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat Ihnen gefallen und wir freuen uns immer wieder über sehr gute Bewertungen auf allen Portalen, wo Sie das tun können und natürlich auch über Weiterempfehlungen gegenüber Ihren Kolleginnen und Kollegen. Die nächste Folge, die wird es am 2. Dezember geben. Thema: Noch mehr Mythen im Arbeitsrecht, beziehungsweise Mythen Teil 3. Wir hatten nämlich schon zwei Folgen zu Mythen im Arbeitsrecht gemacht, und zwar Folge 10 und auch Folge 24. Hören Sie da gerne nochmal rein. In diesen Folgen und auch in der neuen Folge stellen wir Themen vor, bei denen oft gefährliches Halbwissen herrscht, und erklären, wie Sie mögliche Fehler und finanzielle Konsequenzen vermeiden können. Ja, bis dahin können Sie sich schon ein bisschen eingrooven auf das Weihnachtsfest. Haben Sie eine schöne Zeit bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Und auch von mir alles Gute für die zweite Novemberhälfte und bis bald. Tschüss aus Hamburg.